Wir haben heute den vierten Sonntag der Passionszeit und dieser Sonntag hat einen Namen, der scheinbar so gar nicht zur Passionszeit passt. Ich weiß nicht, wer weiß, wie der heutige Sonntag heißt. Und was heißt es auf Deutsch? Letare. Freut euch. Nach Jesaja 66, freut euch mit Jerusalem. Das ist doch wirklich ein bisschen merkwürdig, oder? Wie kann es sein, dass ein Sonntag mitten in der Passionszeit, mitten in der Leidenszeit, in der Vorbereitung auf das Kreuz den Namen Freut euch trägt? Ist das nicht merkwürdig? Und ja, es ist merkwürdig im wahrsten Sinn des Wortes. Es ist würdig, dass man sich das merkt. Denn die Passionszeit ist Christuszeit. Und sie ist deswegen Freudenzeit. Die Passionszeit, das hatte ich die letzten Sonntage schon gesagt, aber es ist mir wichtig und deswegen sage ich es nochmal, die Passionszeit, das sind nicht in erster Linie 7 Wochen ohne, sondern es sind 7 Wochen mit Christus, dem für uns Gekreuzigten. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und dieses Lied, was wir von Epiphanias kennen, das kann man auch wunderbar in der Passionszeit singen. Die Strophen decken im Grunde das ganze Kirchenjahr ab. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Aber warum ist das so? Warum ist Jesu kommen der Grund ewiger Freude? Und warum sollte ausgerechnet ein Gekreuzigter Grund ewiger Freude sein? Die Antwort, ihr Lieben, hängt ganz davon ab, wer dieser Gekreuzigte ist, wer Jesus ist. Was hat es mit Jesus auf sich? Die Frage, warum das Kreuz für uns Grund zur Freude ist, findet die einzig sinnvolle und befriedigende Antwort darin, dass der gekreuzigte Jesus in Wahrheit kein anderer ist als der heilige und allmächtige Gott in Menschengestalt. Sonst wäre das Kreuz kein Grund zur Freude. Und kaum ein Text im Neuen Testament bringt diese Wahrheit eindrücklicher und tiefer zur Sprache als Johannes 17. Jesu Bittrede unmittelbar vor seiner Verhaftung gewährt uns einen einzigartigen Einblick durch das Schlüsselloch der Ewigkeit. In der innigen Ansprache an seinen Vater wird deutlich, dass Jesus mehr und anderes ist als der politische König Israels. Mehr und anderes als ein vollmächtiger Wundertäter. Mehr und anderes als ein Prophet und Gottesmann. Jesus ist, so haben wir es an Weihnachten gesungen, Gott von Art. Er ist der Sohn und wer ihn hat, der hat das ewige Leben. Ihn zu erkennen, Jesus zu erkennen, den Gekreuzigten zu erkennen, ist das ewige Leben. Und ich lese uns jetzt den Beginn von Jesu Bittrede. Ich lese uns den Predigtext aus Johannes 17, die Verse 1 bis 10. Johannes 17, Vers 1 bis 10. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ja, wer ist der Gekreuzigte? Wer ist Jesus? So fragten wir. Der Apostel Johannes ist überzeugt, Jesus von Nazareth, kannst du ruhig nochmal den ukrainischen Text erstmal noch lassen. Der Apostel Johannes ist überzeugt, Jesus von Nazareth ist kein Mensch wie du und ich. Keine historische Persönlichkeit, deren Ruf allmählich verblasst und deren Bedeutung nicht weiter reicht als die Denkmäler, die die Nachgeborenen für sie errichten. Mit dem ganzen Neuen Testament weiß und bezeugt der vierte Evangelist in Jesus von Nazareth und als Jesus von Nazareth ist Gott selbst, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dein und mein Schöpfer, in unserer Menschenwelt auf den Plan getreten. In der menschlichen Gestalt des Jesus von Nazareth ist Gott mitten unter uns Menschen erschienen. Wer Jesus sieht, sieht Gott. Und es ist dabei nicht nur etwas an Jesus, vielleicht sein Verhalten oder seine Wunder oder seine Worte, sondern es ist sein ganzes Sein und Wesen, in dem sich Gottes Wesen widerspiegelt. Jesus selber sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und worauf das Johannesevangelium uns in besonderer Weise hinweist, ist dies. Nicht nur in Jesu irdischem Dasein, in seinem Reden und Handeln, in seinem Helfen und Heilen, sondern gerade in seinem Sterben am Kreuz tritt zutage, wer Gott ist. Gott ist kein anderer als der im Gekreuzigten offenbare Gott. Gott steht nicht abseits oder jenseits oder als graue Eminenz hinter dem Kreuz, sondern Gott enthüllt sich gerade in dem Gekreuzigten und als der Gekreuzigte. Und deswegen kann keiner, der wahrhaft von Gott redet, von Jesus schweigen. Und wer recht von Jesus redet, der redet damit eben immer von Gott. Das Kreuz ist der wahre Thron Gottes und eben damit unser Gnadenthron, der Ort unserer Erlösung, der Ort, an dem wir Menschen zu Gott finden. Das ist das Kreuz. Und darum und insofern ist die Passionszeit tatsächlich eine Freudenzeit, denn sie führt ja auf das Kreuz hin. Im Gekreuzigten und als der Gekreuzigte hat Gott sich uns verlorenen Sündern zugewandt. Wer den Gekreuzigten sieht, der sieht Gott. Und ihr Lieben, dem Geheimnis des Kreuzes auf die Spur zu kommen, das heißt, das eigentlich Unbegreifliche zu begreifen. Gott offenbarte sich in diesem Gekreuzigten und als dieser Gekreuzigte. Und doch war Gott nie tot. Gott starb nicht, so sehr er vollkommen eins war mit dem gekreuzigten Christus. Beides gilt, beides ist unbedingt festzuhalten. Gott war schon immer mit dem Gekreuzigten eins. Nicht erst im Nachhinein, sozusagen nach Kreuz und Auferstehung, hat Gott sich auf seine Seite gestellt. Nein, in der Gottverlassenheit des Sohnes trug und ertrug Gott selbst die Gottverlassenheit der Welt. unsere Gottverlassenheit, unsere Sünde, unsere Gottlosigkeit und Feindschaft gegen ihn. Das Kreuz ist in keiner Weise die Bedingung, sondern der Ausdruck von Gottes Liebe zu uns Sündern. Das Kreuz war von Anfang an und ist in jeder Hinsicht Gottes eigenes, alleiniges Werk, sein Heilswerk. Gott selbst ging für uns in den Tod, ohne dass er damit sein Gottsein preisgab. Und die Frage ist, wie lässt sich so etwas eigentlich begreifen und wie lässt sich so etwas begreiflich machen? Wie lässt sich das in Worte fassen? Gleich zu Beginn seiner Bittrede in Johannes 17 nennt Jesus das entscheidende Sprachbild, was uns hilft, das irgendwie in Worte zu fassen. Vater, sagt Jesus, Vater, gekommen ist die Stunde, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Auf Schritt und Tritt stößt das Neue Testament uns darauf, dass wir sehr genau und sehr wohlüberlegt von Gott reden müssen, sehr differenziert von Gott reden müssen. Gott ist ja kein toter Begriff, Gott ist auch nicht einfach nur ein Wort. Gott ist das Leben in Person. Und sehr wohl ist Gott einer, aber er ist einer in der lebendigen, beziehungsreichen Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und zu dieser Einsicht zwingt uns gerade das Kreuz, gerade das Kreuz. Mit einem allgemeinen, unterschiedslosen Allerweltsbegriff von Gott, worunter sich jeder irgendwas vorstellen will, was er sich vorstellen möchte, mit so einem Begriff von Gott lässt sich weder begreifen noch begreiflich machen, was auf Golgatha und am Ostermorgen wirklich geschah. Und auch das Wunder der Weihnacht, Gottes Menschwerdung, ist weder denkbar noch sagbar, ohne dass wir auf die wohlüberlegte biblische Bildersprache zurückgreifen. In der Krippe und am Kreuz hört Gott auf, ein namenloser Allerweltsbegriff zu sein. Gott hat einen Namen, Jesus. Jahwe ist Rettung. Und Gott bindet sich an eine Geschichte, nämlich an seine Geschichte, die er in der Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist in dieser Welt und für diese Welt schreibt. Und diese tiefe innere Einheit Gottes und sein vielfältiges Handeln nach außen uns zugute, das lässt sich auch heutzutage nicht besser ausdrücken als mit dem biblisch vorgegebenen Bild von Vater und Sohn. Der Sohn verdankt sein Dasein dem Vater. Der Sohn hat seinen Ursprung unumkehrbar im Vater. Ohne den Sohn wiederum wäre der Vater kein Vater. Das wissen alle Väter unter uns. Sie wurden erst Vater, als sie Kinder hatten. Ich bin kein Vater, ich habe keine Kinder. Ich bin aber sehr wohl Sohn, ich habe Eltern oder hatte welche. Also am Sohn wird der Vater auch erst zum Vater. Und so sehen wir, dass von Ewigkeit her der Vater und der Sohn sich gegenseitig bedingen und ermöglichen. Im Sohn vollendet sich der Vater, dessen vollkommenes Spiegelbild der Sohn ist. Können wir am Anfang des Hebräerbriefs sehr schön nachlesen. Der Sohn ist dem Vater förmlich aus dem Gesicht geschnitten. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Und seit jeher bekennt deswegen die ganze Christenheit, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Und dass alles das auch und gerade von dem Gekreuzigten gilt, Ja, dass überhaupt erst vom Kreuz her klar wird, wer Gott eigentlich ist. Genau das stellen uns die Passionstexte des Neuen Testamentes sehr eindrücklich vor Augen. Und auch unser Predigttext tut das. Und doch ist, wenn wir diesen Text lesen, irgendwie deutlich, dass das doch irgendwie kein typischer Passionstext ist. Denn in Jesu Bittrede und Rechenschaftsbericht gegenüber seinem Vater verschmelzen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mit seiner Bittrede gewährt Jesus uns einen Einblick durch das Schlüsselloch der Ewigkeit. Jesus weitet unseren Blick für die Wirklichkeit Gottes. Und diese Wirklichkeit Gottes, die kennt weder Raum noch Zeit, sie kennt kein Vorher und kein Nachher. Und das wird in diesem Gespräch Jesu mit seinem Vater sehr, sehr deutlich. Und dieser Blick durch das Schlüsselloch der Ewigkeit, der offenbart Erstaunliches. Wir sind mit hineingenommen in diese innige Einheit von Vater und Sohn. Vater und Sohn leben ihr Leben von jeher nicht für sich allein, sondern für uns. Und Jesu Geschichte ist darum zugleich unsere Geschichte, sein Sterben unser Sterben, sein Leben unser Leben. Und deswegen bekennt die ganze Christenheit mit Recht, für uns Menschen und zu unserem Heil ist der Gottessohn vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Das hat Jesus doch nicht einfach so für sich gemacht, sondern für uns. Das ewige Leben, das sich zwischen Vater und Sohn entspinnt, wird uns vom Kreuz her zuteil. Am Kreuz, dem vermeintlichen Tiefpunkt allen Seins, ereignet sich gerade die Erhöhung des Sohnes. Jesus spricht im Johannesevangelium von seiner Erhöhung an das Kreuz. Und dort, am Kreuz, an das Jesus erhöht wird, geschieht auch unsere Erhöhung aus der Erniedrigung von Tod und Sünde. Im Vorblick auf das Kreuz sagt Jesus, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Der Blick auf den Gekreuzigten eröffnet uns das Paradies. Der Blick auf den Gekreuzigten erschließt uns das Geheimnis des Lebens. Der Blick auf den Gekreuzigten verbindet uns mit Gott, dem Leben selbst. Jesus sagt es so in Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es ist der im Gekreuzigten offenbare Gott, der uns das ewige Leben gewährt, verbürgt und wirksam mitteilt, weil er selbst dieses Leben ist. Im Blick auf ihn schenkt er uns sich selbst. Ihn zu sehen, ihn zu erkennen, das und nichts anderes ist das ewige Leben. Und das alles beruht nicht auf Zufall. Jesus sagt in Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Und dann in Vers 9, ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Mit diesen Worten verweist Jesus auf das Geheimnis unserer ewigen Erwählung durch Gott. Und ich weiß, seit jeher ist das ein Aufregerthema. Zu sehr widerspricht die biblisch bezeugte Erwählung dem verbreiteten Dogma von der Selbstbestimmtheit und vom freien Willen des Menschen. Zu sehr widerspricht sie dem verbreiteten Dogma vom lieben und letztlich doch ohnmächtigen Gentleman-Gott, der sich als Abenteurer der Ziellosigkeit des Zufalls verschrieben habe. Es gibt auch Bücher zu dem Titel Gott als Abenteurer und so weiter, der mal guckt, was so wird aus der Welt. Zu sehr widerspricht die souveräne Gnade Gottes allen romantischen Vorstellungen von gleichberechtigter Liebe und kooperativer Partnerschaft. Zu sehr widerspricht die ewige Erwählung unserer menschlich-historischen Denkweise. Und natürlich wurde über die Erwählung allzu oft auch Unwahres und Haltloses verbreitet. Zu oft hat man darüber spekuliert, wer warum erwählt oder nicht erwählt ist. Zu selbstsicher traten diejenigen oft auf, die sich selbst für erwählt hielten und das allen anderen absprachen. Und gegen alle Unzulänglichkeiten und Irrtümer auf der einen wie auf der anderen Seite hält Jesus in der Autorität des Sohnes fest, wer warum zu ihm kommt. Es sind genau diejenigen, die der Vater ihm aus der Welt gegeben hat und die er, der Sohn, in Ewigkeit bewahrt und für die er betet. Und dasselbe besagen ja auch die Worte Jesu aus der Jahreslosung. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das kann ja gar nicht anders sein. Wie sollte Jesus jemanden abweisen, den der Vater ihm gegeben hat? Erwählung ist die gottgewollte und gottgewirkte Wirklichkeit, die uns Christusgläubige von Ewigkeit her umgreift, die wir aber nur im Angesicht des Gekreuzigten erkennen und glauben können. Erwählung bedeutet, es ist kein Zufall, dass der ewige Gottessohn für uns Menschen und zu unserem Heil vom Himmel gekommen und Mensch geworden ist. Es ist kein Zufall, dass er in Jesus von Nazareth und als Jesus von Nazareth für dich am Kreuz gestorben ist. Jesu Geschichte hätte nicht auch anders ausgehen können. Und genauso wenig ist es Zufall, dass du an Jesus als deinen Herrn und Gott glaubst. Dein ewiges Leben hängt nicht von den Unwägbarkeiten und eigenen Launen und Befindlichkeiten ab. Der allmächtige Gott und Vater hat es dir zugeeignet. Aus den durchbohrten Händen des Gekreuzigten hast du es empfangen. Und der Heilige Geist erhält es dir, indem er dir stets aufs Neue den Vater und den Sohn vor Augen hält und dich im Glauben mit ihnen verbindet. Und darum schau auf den Gekreuzigten, wenn du wissen willst, wer Gott ist und wie er zu dir steht. Schau auf den Gekreuzigten, wenn du des ewigen Lebens gewiss sein willst. Und komm zum Tisch des Herrn, um die Vergebung deiner Sünden in Empfang zu nehmen. In ihm, dem ewigen Sohn, wendet Gott dir sein Antlitz zu. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen sprengt und erweitert, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem gekreuzigten Herrn der Herrlichkeit. Amen.